Freie Software ist Software wie jede andere auch, aber sie wird hergestellt in einem anderen Modus als kommerzielle Software oder proprietäre Software. Nämlich nicht in einer geschlossenen Umgebung innerhalb einer Firma, wo ein überschaubares Team von Leuten etwas entwickelt, das dann in einen hausinternen Review-Prozess gibt und die Marketingabteilung dann den Release ankündigt und wenn das Datum für den Release näher rückt, diese Software dann vertriebsfertig gemacht werden muss, ganz egal, ob sie von der inhaltlichen Arbeit an dieser Software bereits soweit ist oder nicht, weil die Marktgesetze erfordern das. Und in der freien Software ist es in der Regel so, dass so lange an etwas gearbeitet wird, bis die Leute, die es erstellen, damit zufrieden sind und erst dann wird es herausgegeben. Das führt durchaus auch dazu, dass bestimmte Updates nicht zu der Zeit kommen, wo sich die Nutzer das hoffen, dass sie kommen. Aber wenn sie kommen, dann sind diese neuen Versionen auch tatsächlich stabil, sie sind getestet, sie funktionieren mit anderen Softwareelementen zusammen und erlauben somit den Nutzern eine größere Stabilität und ja. Die Idee also, wir sind nicht in einer Firmenumgebung, in der unter Geheimhaltung, unter in jedem Fall immer beschränkten Ressourcen, also Personal, Zeit, Mittel gearbeitet wird, sondern wir sind in einer freien Kooperation von Menschen, die sich über einen Selbstselektionsprozess zusammenfinden und sagen, ich habe Lust, erstmal Software zu schreiben und zweitens an dieser Software mit anderen zusammenzuarbeiten und tun das in einem selbstbestimmten Modus. Es gibt also keine Vorgesetzten, die ihnen sagen, heute machst du dies, morgen machst du jenes, sondern Leute arbeiten nach ihrer Lust daran. Das führt aber nicht etwa dazu, dass Leute halt nur sporadisch daran arbeiten, weil es natürlich auch eine Faszination gibt, also erstmal eine intrinsische Motivation, sich damit zu beschäftigen und zu sehen, dass die Software, das Element, an dem man selber arbeitet, fertig wird, und zum anderen entsteht dadurch natürlich auch ein gewisser Gruppendruck. Man arbeitet ja nicht alleine, sondern mit anderen zusammen, und das führt dazu, dass man inspiriert wird, dass man Anregungen bekommt, dass die Gruppe selbstverständlich immer klüger ist als die Summe der Einzelnen, und es führt aber auch dazu, dass natürlich Erwartungshaltungen entstehen, wenn man sagt, ich mache etwas fertig bis zum Wochenende und man hat es nicht fertig, dann kriegt man das natürlich auch von den anderen aufs Brot.
Und was sind die gesellschaftlichen Implikationen von freier Software?
Die gesellschaftlichen Implikationen von freier Software sind ein Zuwachs an Freiheit in einem sehr spezifischen, aber für die Informationsgesellschaft sehr grundlegenden Bereich. Das Internet wäre ohne freie Software nicht möglich. Nicht, dass es nicht möglich wäre, nicht vorstellbar wäre, dass andere Netze aufgrund von proprietären Standards, Protokollen und Software entsteht. Aber die Versuche, die es gegeben hat, solche Netze auf proprietärer Grundlage zu errichten, sind alle am Markt gescheitert. Wir kennen aus den 80er Jahren noch die Bulletin Board Systeme, AOL, CompuServe etc. Die gibt es dem Namen nach natürlich heute noch, auch als Firmenstruktur, aber die Vorstellung, dass die hier ihre eigenen technischen Infrastrukturen aufbauen und die Software für sich behalten, das hat sich als ein Auslaufmodell erwiesen, und die geschlossenen Systeme haben sich dann alle irgendwann dem Internet öffnen müssen und sind natürlich auch heute noch gewissermaßen eingegangen in das große, offene, freie Internet. Es gibt viele weitere Bereiche zu nennen. Ganz wichtig, eine Abhängigkeit, die bei proprietärer Software sich ergibt durch eine Marktführerschaft. Für Betriebssysteme ist es natürlich erstmal Microsoft, aber SAP, andere, Sun, Cisco, andere Firmen haben hier in Einzelsegmenten natürlich auch eine marktbeherrschende Stellung. Wenn man als Nutzer, als Kunde in einer solchen Situation agieren muss, dann spürt man sehr schnell, dass die Tatsache, dass man nicht ausweichen kann auf Konkurrenzprodukte, auf Produkte anderer Anbieter, dass man da doch in die Mangel genommen wird, dass die Preise entsprechend hoch sind, also kein Wettbewerb sie senkt. Aber auch bei der Erweiterung, bei der Anpassung auf die eigenen Bedürfnisse ist man immer darauf angewiesen, an die Firma heranzutreten. Und wenn die sagt, nö, das ist ein Bedürfnis, das interessiert uns nicht, das ist zu spezifisch, da machen wir uns nicht die Mühe, ihnen jetzt irgendwelche Lösungen zu entwickeln, dann ist man aufgeschmissen. Dann geht gar nichts mehr. Und bei der freien Software kann man entweder selber hingehen und da man den Quellcode, das ist die zentrale Bedeutung freier Software, dass der Quellcode zu einer Software immer mitgeliefert wird. Dort kann man hineingehen, die Änderungen selber anbringen oder, wenn man das nicht kann oder nicht möchte, jemanden beauftragen mit dieser Arbeit und hat dann diese Funktionalität, die man haben möchte. Der Preis wird häufig genannt als ein weiterer Vorteil von freier Software. Das ist aber zumindest ein sekundäres Argument, und zum Teil trifft es auch gar nicht zu. Bei der Migration, die in München jetzt in die vorletzte Phase eingetreten ist, also ein Wandel von für 14.000 PCs und Laptops in den öffentlichen Behörden der Stadt München, von Microsoft-Betriebssystemen hin zu GNU/Linux. Dort hat man natürlich sehr genau auch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen angestellt und festgestellt, dass in verschiedenen Konstellationen, also zunächst mal hat man festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Preis für einen solchen Vorgang zu berechnen. Das ist nicht etwa so leicht, wie in drei verschiedene Supermärkte zu gehen und sich jeweils den Preis für eine Tüte Milch zu notieren. Aber es ist dann auch relativ deutlich geworden, dass bei bestimmten Konstellationen freie Software nicht kostengünstiger, nicht billiger ist als proprietäre Software. Aber das hat zum einen damit zu tun, dass Microsoft einen Sonderetat hat, um zu verhindern, dass gerade Aufträge der öffentlichen Hand an Konkurrenten und eben gerade speziell an GNU/Linux gehen. Das heißt, die können einfach nachschießen und sagen, okay, ihr kriegt es für nochmal 7 Millionen Euro weniger, als wir ursprünglich euch gesagt hatten. Das heißt, es geht hier nicht um Marktpreise, sondern um Monopolpreise, die nicht nur steigen, weil es keinen Wettbewerb gibt, sondern natürlich auch beliebig sinken können, um potenzielle Konkurrenten zu unterbieten. Zum anderen aber entstehen Kosten vor allen Dingen für die Schulung von Mitarbeitern auf neuen Plattformen, in neuer Anwendungssoftware, die ganz unabhängig vom Preis der Lizenz der Software ist und die im Übrigen genauso entstehen, wenn man innerhalb der Microsoft-Welt auf ein anderes Betriebssystem wechselt.